Hallo Tabea.
Hallo Marie. Ja, ich bin heute schon so halb erfroren hier in Berlin. Wie geht's dir?
Mir geht's genauso. Ich war in Schwedt, das ist irgendwo im tiefsten Brandenburg, und ich stand eine ganze Weile draußen und ich war wirklich auch richtig am Zittern. Also.
Ja, gerade ist es hier wirklich richtig kalt. Aber
Winter
das,
Wonderland.
ja gut, so viel Schnee liegt jetzt auch nicht. Aber das hat eigentlich gar nichts mit unserem heutigen Thema zu tun.
Nee, richtiger Break. Wir haben eigentlich heute uns ein sehr wichtiges Thema ausgesucht. Und ja, wir wollen uns heute über Epilepsie unterhalten.
Genau, das Gewitter im Kopf.
Oh,
Eine,
ja.
ja, eine Krankheit, die, glaube ich, jeder, also die meisten Leute kennen es, aber man hat, glaube ich, wenig Berührungspunkte so im Alltag.
Ja.
Und ja, aber ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden, so was das ist, was passiert und was man macht, wenn eine Person einen Anfall hat und auch wie man das Ganze behandelt natürlich.
Genau, dass ihr einfach einen groben Überblick einmal über die Thematik bekommt und dann, wie gesagt, auch so ein bisschen die wichtigsten Infos, was man zum Beispiel macht, wenn einer einen Anfall hat, finde ich auch sehr wichtig.
Genau.
Sehr cool.
Dann würde ich sagen,
Dann starten wir in die Folge.
so, dann starten wir doch mal direkt in die Folge. Ich habe ja nicht umsonst Altgriechisch in der Schule gelernt.
Ich wollte dich, hätte, ich hätte genau das gesagt, wenn ich gestartet
Wirklich?
hätte. Ja, voll.
Also, und zwar vom Griechischen Epilepsis heißt Anfall.
Genau.
Ich weiß nicht, wie vielen das geläufig ist, so wie ein epileptischer Anfall so abläuft. Im Endeffekt ist es halt ein Krampfanfall.
Ja.
Also die Personen krampfen am ganzen Körper. Wir gehen später nochmal auf die verschiedenen Arten auch ein. Jetzt ist wichtig, was unser Prof uns damals gezeigt hatte in der Vorlesung. Ein Video, das werden wir auch nochmal in den Shownotes für euch verlinken, was man macht, wenn eine Person einen epileptischen Anfall hat. Im Endeffekt ist es gar nicht so viel. Genau, man würde nämlich einfach aufpassen, dass die Person sich nicht verletzen kann und eventuell auch noch was unter den Kopf legen, damit der Kopf gepolstert ist. Aber vor allem einfach da sein, aufpassen, dass die Person sich währenddessen nicht verletzt, dass sie nirgendwo anstoßen kann und eben auf die Zeit achten, weil wenn der Krampf länger
Ja.
als 5 Minuten geht, dann sollte der Notarzt gerufen werden.
Ja. Und es ist ja auch ein Krankheitsbild, was auch historisch voll viele Leute schon betroffen hat, ne? Also,
Das stimmt, ja.
ich finde es, also früher wussten die Leute ja noch nicht so viel über Medizin. Aber ja. Du hast uns ja jetzt schon erklärt, dass es halt anfallsartig auftritt. Es kann aber auch chronisch sein, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Vielleicht klären wir nochmal kurz, was so die Pathophysiologie ist. Also wir meinten ja schon, dass eine neurologische Erkrankung auf jeden Fall, ja, die da.
Genau, ich weiß gar nicht, ob wir schon gesagt haben, dass es neurologisch ist. Ein guter Punkt, es ist
Ja, eben.
neurologisch. Und genau, es ist sozusagen einfach gesagt so eine Übererregung im Gehirn, also eine abnormal hohe und dann fokal oder generalisierte, das besprechen wir noch, Synchronisierung von der Aktivität von Neuronen, also von
Ja.
Nervenzellen im Gehirn. Bedeutet einfach, es sind auf einmal sehr, sehr viele Nervenzellen ja, halt auf einmal alle aktiv. Und dann kommt sozusagen zu dieser Überaktivität. Und deswegen wird es auch immer Gewitter im Gehirn genannt. Also weil es
Ja,
sozusagen
genau.
wie so Blitze, die dann, also die Aktivität, ne, sollte es dann so darstellen. Genau.
Ja, und die Folgen sind dann halt, wie Tabea es schon ein bisschen beschrieben hat, wie man es vielleicht auch kennt, diese abnorme motorische Reaktion, also das mit den Krämpfen, die Zuckung und sowas, aber halt auch Bewusstseinsstörungen. Es kann halt, wie gesagt, mal sein, dass die dann umfallen, wie gesagt, oder man dann halt, ne, dass sie bewusstlos werden, man dann was unter den Kopf legen muss, was Tabea meinte, oder halt, dass es auch verstärkte vegetative Reaktionen gibt.
Ja, gut. Und vielleicht noch mal kurz zwischendurch, wie findet man jetzt überhaupt raus, dass jemand eine Epilepsie hat? Also meistens ist es ja so, dass das erste Mal ein Anfall auftritt und dann eben diagnostische Verfahren durchgeführt werden.
Genau, da gibt es dann verschiedene Verfahren, die man anwenden kann. Die Elektroenzephalographie, EEG ausgesprochen. Dann die Positronen-Emissionstomographie, PET, und Magnetenzephalographie, MEG. Habe ich das
Genau,
richtig ausgesprochen? Ja.
ich denk mal, das EEG ist so das Klassische,
Genau.
was man kennt, dass eben diese Hirnströme gemessen werden. Man muss halt dazu sagen, beim EEG, das ist immer so eine Momentaufnahme. Also,
Ja.
es ist nicht immer sicher, dass man in den 20 Minuten, in denen meistens so ein EEG läuft, dann auch unbedingt was sieht. Aber es wäre eben, wenn man da was sieht, kann man dadurch eben eine Diagnose stellen.
Ja.
Genau. Und wir haben ja jetzt schon von den Anfällen gesprochen. Und da gibt es eben so generalisierte Epilepsien. Da ist es sozusagen so, dass es nicht einen Bereich gibt im Gehirn. Also das wäre sonst eher so fokal, sondern es ist die gesamte Großhirnrinde. Also es ist immer bei der
Ja.
Epilepsie diese Großhirnrinde, die so überaktiv ist.
Ja.
Und da ist es eben so, dass es die gesamte Großhirnrinde aktiviert wird. Das sind auch Sachen, die man dann teilweise im EEG sehen kann, sozusagen
Genau.
welcher Teil jetzt so überaktiv ist.
Und dann unterscheidet man jetzt noch in drei Arten den konvulsiven Anfall mit Bewusstseinsverlust. Und da hat man eben zum Beispiel einen Sturz, eine Verkrampfung mit rhythmischen Zuckungen. Und das hieß halt früher Grand Mal, also großer epileptischer Anfall. Dann gibt es noch den nicht konvulsiven generalisierten Anfall. Da hat man eben so eine Absence, also ja, eine kurze Bewusstseinspause und ohne Sturz. Also man fällt dann auch nicht. Und das hieß früher dann Petit Mal. Ist mein Französisch auch ein bisschen gebraucht heute wenigstens. Und dann haben wir noch die myoklonischen Anfälle. Und bei denen treten dann jetzt nur einzelne Zuckungen auf. Es gibt aber noch eine große andere Form, Tabea. Wie heißt die denn?
Genau, wir haben ja vorhin gesagt, wenn der Anfall eines Patienten oder eines Menschen, der eben einen Anfall hat, über 5 Minuten dauert, dann muss der Notarzt gerufen werden. Und zwar, weil es sich dann um einen Status Epilepticus handelt. Das ist ein Anfall, der länger als 5 Minuten dauert. Und da kann es dann auch zu so Anfallsserien kommen, wo zwischenzeitlich das Bewusstsein aber nicht vollständig wiedererlangt wird. Und da ist es dann wichtig, dass bei so einem langen Anfall, weil normalerweise ist ja der epileptische Anfall sozusagen fürs Gehirn nicht schlimm. Da ist ja nur eine Überaktivität,
Weil
aber
es so
da,
kurz ist.
genau, da geht ja nichts kaputt oder so. Wenn wir jetzt aber so einen Status Epilepticus haben, dann werden irgendwann wichtige Körperfunktionen wie Atmung, Blutdruck, Temperatur eben nicht mehr richtig
Ja.
steuerbar. Und
Ja.
irgendwann nach so einer langen Zeit kann dann tatsächlich auch die Nervenzellen geschädigt werden. Und hier wäre die Therapie, dass man Benzodiazepine einsetzt, und zwar intravenös. Also man würde Lorazepam oder Diazepam dann intravenös geben. Und wenn das nicht reicht, auch noch beispielsweise Phenytoin, Phenobarbital, alles intravenös dann zur Therapie, zur
Ja.
Direkttherapie.
Ja. Dazu haben wir auch eine Folge gemacht, die Beruhigungsmittelfolge, wo ihr nochmal alles über Benzodiazepine nachlesen könnt. An der Stelle, wenn ihr da nochmal ein bisschen genauer recherchieren wollt. Ja, und die Letalität ist da, ja, auch nur bei 10% bei diesem Status Epilepticus, ne? Das kann man vielleicht dann nochmal dazu sagen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr wisst, wie man handelt.
Genau.
Okay.
So, und bei den Anfällen gibt es dann noch eine Sache, die wir auch ein bisschen von der Migräne kennen.
Genau, es gibt nämlich eine Aura bei den fokalen Anfällen und im Griechischen heißt es sowas wie Wahrnehmung eines Lufthauches. Lufthauches, genau. Und das ist halt, diese Aura kann halt Ergebnis einer epileptischen Aktivierung der Nervenzellen sein. Und es gibt ja verschiedene Auras nochmal, ne, oder, Tabia?
Genau, es sind dann verschiedene Dinge, die praktisch passieren, je nachdem auch welche Hirnregion so ein bisschen dann schon
Genau.
aktiviert wird. Entweder so eine viszerale Aura, wo unangenehme Gefühle aus der Magengegend aufsteigen oder es gibt so Taubheitsgefühle, Kribbel, Nadelstiche oder visuelle Halluzinationen. Wie gesagt, je nach Hirnregion dann auch.
Hirnregion ist ja schon eine super Überleitung, Tabea, denn wir wollen jetzt noch mal kurz uns die verschiedenen Anfallsformen anschauen, also die Epilepsie klassifizieren. Wir haben schon den Begriff fokal gesagt und generalisiert. Und dann gibt es noch den unklassifizierten epileptischen oder die unklassifizierte Epilepsie. Und bei fokal und generalisiert ist wichtig, dass beim Generalisierten die gesamte Hirnregion betroffen ist und beim Fokalen dann nur lokal zu sagen.
Genau, regional begrenzt.
Regional, genau.
Bereich. Genau, und dann gibt es ja auch noch verschiedene Ursachen, woher das Ganze kommen kann.
Genau, es gibt nämlich strukturelle Ursachen, also richtig am Gehirn bedingt, genetische Ursachen, das quasi vererbt wurde. Infektionen können aber auch dazu führen, als auch metabolische Ursachen. Dann kann das Ganze auch immunvermittelt ablaufen und dann eine Sache, die wir gleich noch öfters hören werden, auch bei der Pharmako unbekannte Ursachen oder bei der Pharmako unbekannte Wirkmechanismen.
Unbekannt,
genau.
Ja. Idiopathisch, auch so schön genannt immer.
Genau, Tabea, dann sag uns doch mal so ein bisschen, wir wollen jetzt einmal kurz in die Pharmako grundsätzlich reinschauen, was wir für Zielstrukturen haben. Da gibt's nämlich einige im Nervensystem.
Genau, wir befinden uns jetzt praktisch in unserem synaptischen Spalt beziehungsweise an der Schaltstelle zwischen zwei Nervenzellen. Und es geht ja darum, dass wir diese Übererregung haben. Dementsprechend wollen wir eine Erregung unterdrücken, damit es nicht zu dieser Übererregung kommt. So, und ihr wisst ja sicherlich alle, wie Erregungen und Aktionspotenziale in Nervenzellen funktionieren. Und dementsprechend.
Meistens mit Ionen.
Ja. Und dementsprechend haben wir da verschiedene Ionenkanäle, die wir hemmen können, damit eben die Aktivierung der Nervenzelle gehemmt wird. Und genau, das Erste, was einem immer so in den Kopf kommt, Natriumkanalblocker. Da haben wir beispielsweise Carbamazepin oder Oxcarbazepin, Phenytoin, Lamotrigin. Dann nächstes Ion, Calciumkanalblocker. Bei den Calciumkanälen haben wir auch noch verschiedene Typen der Calciumkanäle. Das haben wir jetzt erwähnt, da werden wir jetzt aber nicht genauer drauf eingehen. Beispielsweise gibt es da Pregabalin oder Levetiracetam bei den Calciumkanalblockern. Und ein weiteres Ion, Marie.
Genau, wir haben dann noch unsere Kaliumkanäle. Und da haben wir einen Kaliumkanalöffner in dem Fall, das ist Retikabin. Und jetzt haben wir ja schon so ein paar Neurotransmitter angesprochen und wer dann immer noch fehlt, ist Glutamat. Und in dem Fall wollen wir Glutamat antagonistisch arbeiten. Genau, und da haben wir Levetiracetam. Oh Gott, es hört nicht auf.
Es ist schon 22:10 Uhr, Leute, also es ist okay.
Ja, wirklich. Lamotrigin, Phenytoin und auch Valproat. Und dann haben wir noch GABA-mimetische Substanzen, Tabea.
Genau, da haben wir beispielsweise das Vigabatrin oder die Benzodiazepine, über die wir ja auch schon als Notfallmedikament beim Status Epilepticus geredet haben. Also nochmal zusammenfassend, wir können entweder Natrium, Calcium blocken, weil die würden ja unser Aktionspotenzial auslösen. Kalium macht ja diese Repolarisation, deswegen wollen wir Kaliumkanäle öffnen, weil das würde ja das Aktionspotenzial beenden. Und genau, GABA haben wir ja auch schon viele Folgen drüber gemacht. Da kennt ihr euch ja aus.
Genau, Barbiturate nennen wir gar nicht mehr, weil das wisst ihr jetzt schon, dass wir die gar nicht mehr richtig einsetzen. Und dann, denke ich mal, wollen wir noch einmal kurz hervorheben, Tabea, auf welche Substanzen wir jetzt genauer eingehen werden. Da geht es nämlich einmal um einen Natriumkanalblocker, das Lamotrigin, und den Calciumkanalblocker und Glutamat-Antagonist Levetiracetam.
Genau, und zwar ist es so, dass sowas wie Valproat oder Carbamazepin sind eher so die erste Generation der Antiepileptika oder Antikonvulsiva. Und die neueren Medikamente sind zum Beispiel Lamotrigin und Levetiracetam. Und das ist eben auch das, was die Leitlinie aktuell vorschreibt, was man einsetzt. Und deswegen wollen wir auf diese Substanzen noch ein bisschen genauer eingehen. Aber vielleicht erstmal, Marie, noch ganz allgemein, was will denn die Leitlinie überhaupt erreichen?
Genau, also wir wollen eine Anfallsfreiheit erzielen und das natürlich möglichst mit Monotherapie. Und es ist so, dass 2/3 der Patienten tatsächlich in der ersten Therapielinie mit der ersten Therapie anfallsfrei werden und dass dann danach nochmal geschaut werden muss, wie man die Therapie umstellt bei den restlichen 1/3. Genau, und wir meinten ja auch schon, dass wir euch 2 Medikamente genauer vorstellen werden, denn die beiden kann man sowohl bei fokalen Anfällen als auch bei generalisierten Anfällen einsetzen. Und das war nochmal, Tabea.
Genau, das Erste, was wir euch genauer vorstellen wollen, ist das Lamotrigin, ein Natriumkanalblocker. Wie Marie gerade schon meinte, können wir sowohl bei fokalen als auch bei primär generalisierten Anfällen einsetzen. Spannenderweise wird es auch bei bipolaren Störungen eingesetzt. Aber nur mal hier nebenbei. Und genau, hier ist wichtig zu beachten, wir haben wie bei so vielen Medikamenten auch hier unerwünschte Wirkungen. Man muss dazu sagen, die neueren Antikonvulsiva sind deutlich besser verträglich als die älteren. Deswegen wird Lamotrigin jetzt auch hauptsächlich verwendet, neben Levetiracetam. Und unerwünschte Wirkungen hier sind Müdigkeit, Schwäche, Schwindel. Wir haben initial eine Hepatotoxizität, weswegen man die Leberwerte am Anfang überprüfen sollte.
Ja.
Und sehr wichtig, worauf man die Patienten sensibilisieren sollte, es kann zum Steve-Johnson-Syndrom kommen. Deswegen, das ist ein sehr gefährliches Syndrom, könnt ihr mal googeln bei Gelegenheit. Wir gehen jetzt hier nicht genauer drauf ein, aber die Patienten sollen darauf sensibilisiert werden, auf Hautausschläge zu achten und auf Fieber. Weil das erste Anzeichen wäre und dann müsste man das Medikament möglichst schnell wieder absetzen. Generell Lamotrigin schleicht man deswegen auch ein, genauso wie man es logischerweise ausschleichen muss, damit man nicht direkt einen Anfall kriegt. Aber es wird eben wegen der unerwünschten Wirkung auch eingeschlichen und aufdosiert. Genau, und dann haben wir noch ein anderes Medikament ausgesprochen. Ich habe gerade daran gedacht, dass es schwierig ist auszusprechen, das Levetiracetam, Marie.
Genau, habe ich gerade schon 3-mal falsch gesagt. Levetiracetam nimmt man nämlich auch bei fokalen und generalisierten Anfällen. Und hier haben wir an OAWs, dass auch zu Kraftlosigkeit kommen kann, Kopfschmerzen, Müdigkeit und Reizbarkeit. Und hier ist auch noch eine andere unerwünschte Nebenwirkung, die wir jetzt zusammen mit dem anderen zusammen sagen wollen, denn beide sind teratogen, geringfügig aber deshalb, weil man sie theoretisch, wenn man jetzt Epilepsie hat und schwanger werden will, auch einsetzen könnte. Aber sag uns da gerne nochmal mehr, Tabea.
Genau, Epilepsie und Schwangerschaft ist ein super sensibles Thema. Wir weisen nochmal darauf hin, dass wir hier nur informieren.
Richtig, richtig.
Genau, es ist nämlich so, 15% der Patientinnen haben in der Schwangerschaft dann häufigere Anfälle. Es gibt allerdings auch Schwangere, die dann weniger Anfälle haben. Also das ist wieder relativ individuell. Und man muss eben gucken, weil Antiepileptika beispielsweise auch Folsäurespiegel, dürfen wir nicht sagen, Folsäurekonzentration erniedrigen. Und das natürlich dem ungeborenen Kind schaden kann. Wichtig ist hier zu sagen, es ist möglich, mit Epilepsie ein Kind zu bekommen. Das muss alles mit dem Arzt geklärt werden. Die alten Antiepileptika, vor allem die Valproinsäure, sind eben stark teratogen. Da muss man wirklich, also das ist eigentlich keine Möglichkeit. Aber mit neueren Substanzen, wie beispielsweise Levetiracetam oder Lamotrigin, die haben ein sehr geringes Risiko für das ungeborene Kind. Man würde trotzdem Folsäure substituieren noch. Aber das ist eben, sind die Medikamente, die neueren, die jetzt wirklich deutlich weniger teratogen sind als eben beispielsweise Valproinsäure. Wie gesagt, in Absprache mit dem Arzt, aber das sind sozusagen auch die Substanzen der Wahl in der Schwangerschaft dann.
Genau, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gesagt haben, aber wie gesagt, Folsäure wichtig in der Schwangerschaft wegen der neuronalen Ausbildung des Babys. während der Schwangerschaft. Und sogar auch schon davor, glaube ich. Ja.
Genau.
Ja, sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt einmal, wir haben mit diesem Video angefangen, dass wir jetzt quasi wissen, was man im Notfall quasi bei einem anderen, bei einem epileptischen Anfall machen würde. Wir haben jetzt auch kurz nochmal über die Therapieform gesprochen, beziehungsweise also Medikamente, und wir haben auch die Epilepsie eingeteilt, was es für Formen gibt. Genau, Tabea, willst du uns nochmal kurz irgendwie eine Zusammenfassung geben?
Genau, also sehr wichtig, ein epileptischer Anfall grundsätzlich. Wir haben eine Übererregung von vielen Nervenzellen gleichzeitig im Gehirn, was erstmal nicht schädlich ist für den Patienten. Man muss meistens eher aufpassen, dass der Anfall, dass der Moment des Anfalls, wenn die Person das Bewusstsein verliert oder so, ist dann eher die Gefahr. Wenn man sowas mitkriegt, versuchen, Ruhe zu bewahren, den Kopf irgendwie zu sichern und eben aufzupassen, dass die Person sich nicht verletzt, und wenn es länger als 5 Minuten dauert, unbedingt einen Notarzt anrufen. Genau, dann haben wir über die verschiedenen Formen geredet und eben darüber, dass wir das ganze Aktionspotenzial der Nervenzellen irgendwie durch unsere Medikation beeinflussen wollen, seien es jetzt Natrium-, Calcium- oder Kaliumkanäle oder eben GABA und Glutamat. Genau, und die Schwangerschaft ist ein besonderes Thema mit der Epilepsie. Und ja, ich glaube, wir haben dann heute eine kurze Folge. Aber ich habe gerade schon zu Marie gesagt, ich bin eh noch nicht wieder ganz fit. Mein Hals ist schon langsam, meine Stimme macht eh nicht mehr lange mit. Und ich würde sagen,
ja, dann passt es auch, ja. Ja, letzte Woche war ich ein bisschen angeschlagen, jetzt hast du's. Also ihr habt ja auch abgestimmt unter der Folge, dass einige von euch auch echt auch krank waren, also unter der Erkältungsfolge. Deswegen hoffen wir, dass es euch jetzt allen bald wieder besser geht und dass ihr vielleicht auch nicht krank werdet. Und dass ihr heute einige Sachen über Epilepsie mitgenommen habt, die euch vielleicht auch im Alltag helfen. Vielleicht aber auch, dass ihr die Krankheit ein bisschen besser versteht. Ja, die nächste Folge wird super cool. Tabea und ich, wir wissen schon, um was es gehen wird.
Wir sind nicht alleine. Wir haben mal wieder eine Gästin.
Es ist nämlich Folge 40.
Mhm. 40 schon? Crazy. Mhm.
Ja. Ja, ich finde es auch richtig verrückt. Und es ist jetzt auch 22.30 Uhr, deswegen
sage ich jetzt
den Schlusssatz. Ich glaube, wir sehen uns das nächste Mal bei
Tablettentalk.
Tschüss.
Ciao.